Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Mit den Drohnensichtungen an Flughäfen in der jüngsten Vergangenheit ist gerade das Thema Luftsicherheit verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Zudem wird auch gerade die sichere Kommunikation in kritischen Bereichen immer wichtiger und von zentraler Bedeutung. Gerade hier dürften in Zukunft, ich nenne sie mal, lokalere Anbieter aus Europa gefragt sein, um auch die Abhängigkeit von anderen Ländern in Zukunft zu reduzieren. Ich freue mich heute, mit einem Experten auf dem Gebiet der Technologiesysteme für sicherheitskritische Kontrollzentralen, Herrn Haslacher, von dem österreichischen Technologieunternehmen Frequentis sprechen zu können. Hallo Herr Haslacher, schön, dass Sie heute dabei sind. Herr Haslacher, ich hatte es jetzt gerade schon kurz ein bisschen erwähnt, aber könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
Ja, sehr gerne. Die Frequentis hat sich seit über 75 Jahren spezialisiert auf Applikationen für sicherheitskritische Kontrollzentralen, die die Aufgabe haben, nationale sicherheitskritische Infrastrukturen zu managen. Und da liefern wir Projekte in diese Kontrollzentralen, meistens beauftragt von lokalen Behörden, mittlerweile in 150 Ländern der Welt. Da liefern wir Projekte auf Basis unserer Software-Applikationen und Hardware-Applikationen, die eben bestimmte Teile und bestimmte Aufgabenbereiche eines Operators in einer sicherheitskritischen Einsatzleitzentrale abbilden können.
Und von welchen Bereichen sprechen wir da? Also könnten Sie konkrete Beispiele nennen, aus welchen Bereichen Ihre Kunden da kommen?
Ja, wir haben fünf strategische Geschäftsfelder. Das eine Geschäftsfeld ist der Bereich Air Traffic Management. Da sind die Kunden zum absoluten Großteil die Flugsicherungen. Fast jedes Land hat ja eine eigene nationale Flugsicherung. In Deutschland wäre das die DFS. In USA ist es die FAA, die Federal Aviation Administration. Das sind klassischerweise unsere Kunden im Bereich ATM. Dann der zweite Geschäftsbereich ist der Bereich Defense. Auch dort gibt es militärische Flugsicherungen im Bereich der Air Force, aber in großen Ländern auch im Bereich der Navy oder im Bereich der Armee. Der dritte große strategische Geschäftsbereich ist der Bereich Public Safety. Da geht es um die Blaulichtorganisationen, Feuerwehr, Rettung, Polizei, Einsatzleitzentralen. Das sind unsere Auftraggeber. Dann der Bereich Public Transport, also die klassischen Bahn-Einsatzleitzentralen und zum Schluss Maritim, wo es um den Auftraggeber Coast Guard, Küstenwache primär geht.
Gibt es da einen Bereich, der für Sie besonderes Aufholpotenzial noch hat, der vielleicht im Moment noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, hinterherhinkt?
Ja, hinterherhinkt würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt einfach compelling Events am Markt, die verstärkte Investitionen in diese Märkte verfügbar machen. Gerade das Thema Defense ist, das aktuell 20% unseres Umsatzes ausmacht, ist natürlich eines, das sehr stark durch Krisen getrieben wird und die kürzlich die Vereinbarung der NATO-Staaten, 5% des GDPs statt 2% des GDPs in die NATO-Infrastruktur zu stecken, sind natürlich für uns erhöhte Budgetverfügbarkeiten, die wir dann auch nutzen können, die in Form von Ausschreibungen eben vergeben werden. Und auch der Bereich ATM ist einer, der wächst, weil natürlich das Flugaufkommen wächst. Und die Prognosen sind ja vor allem für Asien, aber auch für die USA und auch für Afrika, dass hier fast zweistellig der Flugverkehr über die nächsten Jahre wachsen wird pro Jahr. Und das bedeutet natürlich auch entsprechende Bodeninfrastruktur, die dann wiederum Kontrollzentralen beinhalten.
Jetzt hatten Sie vorhin schon angesprochen, dass gerade auch Behörden zu Ihren Kunden zählen. Wie muss man sich in Ihrem Markt die Eintrittsbarrieren vorstellen?
Ja, also über 90% unserer Kunden sind Behörden oder behördennahe Organisationen, weil staatlich. Die Markteintrittsbarrieren sind sehr hoch, weil erstens mal handelt es sich um Hochtechnologie. Die Herstellung dieser Hochtechnologie ist natürlich entsprechend aufwendig. aber auch das Erfüllen von Standards. Unser Markt ist natürlich aufgrund von Interoperabilitätsbedarfen sehr stark reglementiert und durch Regularien belastet, die auch Standarderfüllung mit sich bringt. Und natürlich sind diese Behörden, die im sicherheitskritischen Bereich tätig sind, in der Regel sehr risikoavers und arbeiten natürlich gerne mit Lieferanten zusammen, die die entsprechende Expertise und auch entsprechende Referenzbasis sowohl auf der Produktseite, aber auch auf der persönlichen Seite der Kolleginnen und Kollegen, die solche Projekte schon mal gemacht haben, einfordern.
Jetzt hatten Sie vorhin schon erwähnt, dass Sie in über 150 Ländern tätig sind. Gibt es da Regionen, wo Sie in den nächsten 5 Jahren noch besonderes Wachstumspotenzial sehen?
Die Frequentis hat knapp 40 Landesgesellschaften auf dem ganzen Globus verteilt. Wir sind primär in den Ländern, wo es natürlich große nationale Budgets für unsere 5 vertikalen strategischen Geschäftsfelder gibt. Dazu zählt natürlich die USA, aber auch Deutschland oder Brasilien oder eben Singapur für den Asien-Hub, aber auch viele europäische Länder. Für uns ist wichtig, in den Ländern vor Ort zu sein, wo eben auch entsprechende Großprojekte verfügbar sind. Und das sehen wir eigentlich primär aktuell von einer Wachstumsszenario-Seite her sowohl in USA als auch in Europa weiterhin, aber im zivilen Bereich natürlich sehr stark in Asien, weil dort die höchste Aufholjagd ist, was das Thema ziviler Flugverkehr betrifft. Dort werden sich die Flugstrecken und die Flugbewegungen über die nächsten 10 Jahre verdoppeln.
Jetzt hatten Sie die USA schon angesprochen. Da drängt sich dann natürlich die Frage auf, inwiefern sind Sie von den, ich nenne sie mal, Handelskonflikten betroffen oder Ihr Unternehmen?
Gott sei Dank so gut wie gar nicht. Mhm. Wir haben 2 Landesgesellschaften in den USA. Die eine ist eine klassifizierte, Top-Secret-klassifizierte Defense-Organisation, die ausschließlich von amerikanischen StaatsbürgerInnen geführt wird, um klassifiziertes Geschäft für die US Air Force und die US Navy zu machen. Dort haben wir nahezu 100% lokale Wertschöpfung. Im Bereich des zivilen Geschäfts, wo wir über die FAA primär sprechen, also die Federal Aviation Administration, die Flugsicherung der USA, das ist ein nicht klassifiziertes Geschäft. Dort haben wir etwa 70-80% lokale Wertschöpfung. Insofern trifft uns das nur marginal.
Jetzt ist in den vergangenen Wochen häufiger sind Drohnen gesichtet worden, gerade über Flughäfen auch. Wie schätzen Sie da die Lage ein?
Ja, Drohnen sind natürlich ein Bedrohungsszenario und ich glaube, spätestens seit dem Ukraine-Krieg hat man gemerkt, was Drohnen anrichten, Schaden verursachen können. Es ist natürlich jetzt auch eine andere Bedrohungslage für Europa entstanden durch eben diese Übergriffe in den europäischen souveränen Luftraum hinein, was dazu führen wird, dass nicht nur die europäischen Länder, sondern auch viele andere Länder, die das natürlich beobachten, sich mit der Frage auseinandersetzen werden müssen, wie kann ich kritische Infrastruktur durch solche Drohnen-Eindringlinge eben entsprechend schützen. Wichtig ist immer, das sage ich auch in jedem Interview, wir reden hier noch immer, Gott sei Dank, von Friedenszeiten. Also ich kann hier nicht einfach jede Drohne, die in meinen Luftraum hineinfliegt, mal primär als feindlich ansehen, sondern ich muss natürlich eine entsprechende Analyse machen, ob diese Drohne registriert ist, ob die vielleicht sogar da fliegen darf, einen Flugplan abgegeben hat und damit ja eine kooperative, freundliche Drohne ist. Und diese Unterscheidung, Freund-Feind-Erkennung, ist eben diese Expertise, auf die sich vor allem die Frequentis spezialisiert hat.
Allein Deutschland will in den kommenden Jahren zusätzlich 10 Milliarden Euro in die Entwicklung und Beschaffung von Drohnen für Angriff und Verteidigung investieren. Gerade im öffentlichen Sektor, die Auftragsvergabe, da hört man ja auch aus anderen Bereichen, dass die sich gerne mal hinzieht. Wie lange dauert in der Regel so eine Auftragsvergabe?
Also in Europa dauern die Auftragsvergaben in der Regel deutlich länger als in den USA. Mhm. In den USA wird oft von direkten Vertragsvergaben unter dem Titel der National Security Gebrauch gemacht. Das ist in Europa sehr unüblich, bedeutet, dass die Beschaffungszeiten in Europa in der Regel deutlich länger sind als in den USA. Und das wird sich aus meiner Sicht auch nicht ändern. Wir haben in Europa im Schnitt einen Vertriebszyklus von etwa 3,5 Jahren.
Das ist natürlich dann schon deutlich länger. Inwiefern dürfte denn Ihr Unternehmen von jetzt beispielsweise den zusätzlichen Ausgaben, die Deutschland geplant hat, profitieren? Was versprechen Sie sich davon?
Also nachdem dieses Sondervermögen natürlich sehr stark auf nationale sicherheitskritische Infrastrukturen ausgerichtet ist in Deutschland, übrigens auch in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, ist es genau in dem Bereich wirksam, in dem wir tätig sind. Insofern erwarten wir uns jedenfalls eine verstärkte Aktivität in der Pipeline. Wir glauben nicht, dass es zum großen Sprung kommen wird, jetzt in einem Jahr, sondern das wird über die nächsten Jahre sukzessive zu einer Erhöhung des Auftragsvolumens führen, weil ja auch entsprechende Vergabeverfahren nach lokalem Recht durchzuführen sind. Insofern sehen wir hier eine evolutionäre Steigerung unseres Volumens, vor allem im Bereich Defense und öffentliche Sicherheit.
Wie wichtig sind denn für Ihr Geschäft Kooperationen oder auch Übernahmen?
Ja, also Kooperationen, das sind wir gewohnt. Wir haben ungefähr 15% unseres Umsatzes mit Partnern gemeinsam in größeren Programmen. Also wir arbeiten sowohl mit amerikanischen Firmen als auch mit europäischen großen Firmen zusammen in landesweiten Projekten. Das ist für uns ganz normal. Insofern sind wir das gewohnt und das sind auch wichtig, weil teilweise Programme in Größenordnungen ausgeschrieben werden, dass man die als Unternehmen wie Frequentis mit 500 Millionen Umsatz pro Jahr alleine gar nicht stemmen kann. Also insofern ist es ganz wichtig, auch mit großen Partnern hier zusammenarbeiten zu können. Was das Thema Übernahmen betrifft, wir selbst sind ja seit dem IPO 2019 sehr aktiv gewesen im Bereich Übernahmen. Wir haben seitdem 10 Unternehmen gekauft auf der ganzen Welt, also von Kanada über Europa bis hin auch nach Asien. Und insofern ist das für uns wichtig, einerseits um unser Produktportfolio zu erweitern und damit natürlich Time to Market zu sparen. Auf der anderen Seite aber auch, wir sind natürlich ein ehemaliges Ingenieursbüro und damit unterliegen wir auch ein Stück weit dem Not-Invented-Here-Syndrom, dass wir natürlich stark challengen, ob wir nicht Technologien, die schon eine gewisse Marktreife haben, eher zukaufen, bevor wir sie selbst entwickeln, um auch da schneller am Markt verfügbar zu sein.
Wie unterscheidet sich die Nachfrage in den verschiedenen Ländern? Also gibt es da Unterschiede in, ich sage es mal, in den einzelnen Bereichen?
Ja, das gibt es. Es ist immer sehr zyklisch und wir, nachdem wir von Steuergeldern sprechen, die ja in der Regel in unsere Behördenstrukturen, die uns dann beauftragen, hineinfließen, ist es immer eine Frage der Priorisierung im Budgetierungsprozess. Insofern hat ein Land in der Regel unterschiedliche Herausforderungen oder Nachholbedarfe von Investitionen oder regulatorischen Anforderungen, die sie entsprechend umsetzen müssen. Das sind Wellenbewegungen. Also ich gebe jetzt ein Beispiel, wenn wir jetzt große Aufträge ein Jahr lang im Bereich Public Safety in Australien haben, dann rechnen wir die nächsten 5 Jahre mit keinen großen Aufträgen in Australien im Bereich Public Safety, sondern das wird dann dort vielleicht eher Defense werden oder eben ATM Zivil. Also das ist schon sehr zyklisch und das versuchen wir natürlich dadurch auszugleichen, dass wir eben in über 150 Ländern der Welt tätig sind.
Dann würde ich jetzt gerne, wir sprechen ja schon die ganze Zeit über Ihr Unternehmen Frequentis, aber ein bisschen in die Zahlen einsteigen. Wie lief das Geschäftsjahr bisher für Sie? Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf?
Wir sind mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Wir haben ja unsere Halbjahreszahlen kürzlich im August veröffentlicht. Und konnten hier über 35% Wachstum an den Auftragseingang verzeichnen und auch über 20% Wachstum im Bereich des Auftragsbestands. Also wir haben jetzt eine Visibility von etwa 1,5 Jahren. Auch die Umsätze stiegen um knapp 15%. Also wir sind, was unsere Wachstum betrifft, eigentlich den letzten Jahren folgend in einem guten Flow. Das liegt eben, wie gesagt, primär an den intakten Megatrends Mobilität, Sicherheitsbedürfnis und Technologiewechsel. Die sind weiterhin voll intakt und sorgen natürlich auch für entsprechendes Wachstum. Jetzt haben wir November und wir sind auch weiterhin gut unterwegs und erwarten eben bis zum Jahresende einen gesteigerten Auftragseingang gegenüber dem letzten Jahr und eben mindestens 10% Umsatzwachstum.
Ihr Unternehmen ist sowohl in Österreich als auch in Deutschland gelistet. Warum haben Sie sich für ein duales Listing entschieden?
Ja, da gibt es zwei Aussagen. Die eine, die mit unserer DNA zu tun hat. Wir sind natürlich sicherheitskritisch, also wir brauchen immer einen Plan B. Das ist mal die eine Aussage, die natürlich oft zu einem Lächeln am Gesicht führt. Der wahre Grund für ein Doppellisting war, wir haben es so bewertet, dass die österreichische Börse für uns deswegen relevant ist, weil die Frequentis in Österreich einfach einen großen Namen hat. Dadurch, dass natürlich viele Universitäten mit Frequentis kooperieren, wir natürlich viele Abgänger von Ausbildungsstätten in Österreich haben, sind wir in Österreich sehr bekannt und auch das Unternehmen selbst hat wahrscheinlich eine Markenbekanntheit, die deutlich höher ist als in Deutschland. Aber Deutschland, die deutsche Börse war für uns auch wichtig, weil wir haben 98% Exportquote und unsere Kunden sitzen eben nicht in Österreich und damit wollten wir natürlich die deutsche Börse als Tor zur Welt uns eröffnen. Und deswegen ein Doppellisting, das wir bis heute auch noch immer als eine gute Entscheidung empfinden.
Was natürlich unsere Hörerinnen und Hörer besonders interessiert, wie sieht Ihre Dividendenpolitik aus?
Ja, wir haben unsere Dividenden seit dem Börsengang jedes Jahr erhöht und haben in der Dividendenpolitik 20-30% des Konzerngewinns ausgegeben. Muss aber gleich dazu sagen, dass wir die letzten Jahre nie wirklich erreicht haben, weil wir eben ordentlich zugekauft haben und das Geld primär in Akquisitionen gesteckt haben.
Und wie sehen Ihre, vielleicht zum Abschluss, wie sehen Ihre Mittel- und Langfristziele aus?
Ja, wir arbeiten an mehreren Themen. Das eine ist natürlich, wir wollen diese erhöhten Investitionsbedarfe in sicherheitskritische Infrastrukturen gut nutzen und damit natürlich ein Wachstum auch die nächsten Jahre zeigen unseren fünf strategischen Geschäftsfeldern. Auch durch Investitionen in R&D und M&A wollen wir weiterhin wachsen. Das ist uns ganz wichtig, hier als Innovationsleader in bestimmten Bereichen gesehen zu werden. Aber gleichzeitig arbeiten wir natürlich auch an unserer EBIT-Marge. Wer sich unsere EBIT-Marge anschaut, die liegt etwa bei 6,5-7%. Da muss man dahinter schauen, dass wir 30 Millionen Euro aus unserem EBIT jährlich in R&D investieren, um eben auch das Wachstum entsprechend über neue Innovationen abzusichern. Also insofern mittel- bis Langfristziel ist, unsere Topline entsprechend gut weiterzuentwickeln mit etwa 10% Compound Annual Growth Rate, aber eben auch unsere EBIT-Marge sukzessive zu verbessern.
Das klingt auf jeden Fall nach guten Zielen und nach einem guten Schlusswort. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen für das interessante Gespräch bedanken und Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen.
Herzlichen Dank.
Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr konntet einige interessante Informationen aus dem Interview mitnehmen. Alles rund um das Thema Börse findet ihr wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Schaut da unbedingt einmal vorbei und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund!